Hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Heute eine ultra geile Folge mit Philipp Strüfen, aka das Star Child, das Sternenkind. Und Philipp hat einen TikTok-Account mit fast 300.000 Followern, auf dem er sich mit antiker Geschichte und deren antiken Bauwerken beschäftigt, mit Mysterien, die bis heute ungeklärt sind. Und diese Mysterien, zum Beispiel, wie wurden die Pyramiden von Gizeh gebaut, warum wurden sie gebaut und warum wurden die in einer ähnlichen Bauweise gefertigt wie Pyramiden in Mexiko und sonst wo auf der Welt, werden heute in diesem Podcast natürlich restlos aufgeklärt. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt nochmal kurz den Like-Button wegklicken und dann kannst du dir das Ding gönnen, ne? Tschüss!
Donnerschock! Das war sehr effektiv.
Du hast auf jeden Fall gesagt, dass du ja in Holland studiert hast. Was hast du denn eigentlich studiert?
Creative Business, so Medienmanagement quasi, so Marketing, Filmproduktion, die Schiene.
Okay, das hat dir dann wahrscheinlich auch dabei geholfen, deinen TikTok-Account aufzubauen. Und der jetzt ja schon, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, 290.000 Follower hat. Das ist ja schon echt krass viel.
Ja, es stimmt. Es ist schwer, sich das mal so wirklich so vorzustellen. Ich mag dieses Stadion-Vergleich eigentlich so, ne? Es sind halt, weiß ich nicht, drei, vier ausverkaufte Stadien. Und das ist halt einfach trippy, so sich das so vorzustellen, wie so ein TikTok auf dieser Leinwand läuft und dann hast du so vier Stadien voll, die sich das angucken. Ist schon irgendwie surreal.
Vor allem, manche Videos haben ja dann auch ein paar Millionen Klicks sogar. Das ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, absolut. Dann wird es halt ganz verrückt, ne? Ja. Also vor allem, also meine Zielgruppe ist ja nicht unbedingt sonderlich deutsch. Ich habe viele aus Amerika und den Philippinen, was lustig ist, weil ja mein Name Philipp ist. Vielleicht ist das auch so Gesetz der Anziehung. Aber ja, viele aus Philippinen, wo ich mir wirklich frage, so ich war da noch nie, aber ist halt einfach lustig, sich so vorzustellen, dass sich Leute überall auf der Welt so diese Videos angucken. Ist schon wild.
Ja, es ist auch krass. Also gerade mit den Thematiken, die du ja behandelst, also antike Zivilisationen oder ja vor allem alte mysteriöse Bauwerke sind ja hauptsächlich auf deinem Profil. Ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass man damit so eine riesige Reichweite bekommt, oder? Ich meine, so in Amerika ist es vielleicht schon einfacher, darüber zu sprechen. Oder nicht einfacher, sondern ja, die Leute nehmen das besser an, denke ich jetzt mal im Vergleich zum deutschsprachigen Raum.
Ja, aber ich glaube, im Deutschen kommt das immer mehr. Also ich glaube schon, dass da sehr großes Interesse besteht. Ich finde auch antike Geschichte in Deutschland sehr interessant. Es ist auch sowas, was sehr nicht, wird halt einfach nicht drüber geredet. So irgendwie finde ich im Geschichtsunterricht, woran ich mich dran erinnern kann, so Grundschule war so Antike, ne, da wird halt auch schön nicht hinterfragt. Und dann hast du irgendwie Französische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und das war Geschichtsunterricht. Aber so antikes Deutschland redet man irgendwie so gefühlt gar nicht drüber.
Was sollte man denn über das antike Deutschland wissen?
Weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt ja schon sehr, sehr viele Statuen, die ja auch so im frühen 19. Jahrhundert errichtet wurden, überall, die halt auch so diese germanischen Stämme bezeichnen. So das Bismarck-Denkmal in Hamburg zum Beispiel, riesig, hat diese germanischen Stämme drauf. Und ich glaube, diese Gesellschaft der Germanen war auch sehr interessant. Ich bin nicht zu gewandt in dem Thema, aber ich glaube einfach, dass da vieles unerforscht ist. Und ich glaube auch, dass es sehr so mystisch ist. So, ich glaube, so Hexenverbrennung. Ich meine, es ist ein bisschen anderes Zeitalter, sage ich mal. Aber auch so mit den Druiden, die ja überall waren. Ich glaube, Germanen waren auch sehr doll in diesen Sachen verwickelt. So die externen Steine zum Beispiel, das ist ja eins dieser Orte in Deutschland. Sehr, sehr alt, sehr germanisch. Und keiner hat irgendwie wirklich eine Ahnung von ihnen.
Was ist das für ein Stein? Kann ich jetzt gar nicht.
Das ist genau das, was ich meine. Ja, die externen Steine. Nein, das muss dir nicht peinlich sein. Eigentlich muss es dem Schulsystem peinlich sein, dass wir unsere eigene antike Geschichte so gar nicht erklärt bekommen, sage ich mal. Die externen Steine sind halt in Nordrhein-Westfalen, in der Gegend von Lippe, glaube ich. Ich war da persönlich auch noch nie.
Dann kann ich die ja demnächst mal besuchen gehen.
Ich bin ja mach in das.
Köln.
Ja, das würde sich anbieten. Super interessanter Ort, also sehr mystisch. Die Templer haben da angeblich so ihre Dinger gemacht und halt einfach Rituale überall. Sehr magischer Ort.
Das eskaliert jetzt ja fast schon komplett, wenn wir jetzt schon über die Templer sprechen, oder?
Oh Mann, das ist auch so ein Rabbit Hole.
Voll, aber was ich auf jeden Fall bei der deutschen Geschichte ganz interessant finde, oder wo ich jetzt kein konkretes Beispiel nennen kann, aber es ist ja schon häufiger mal vorgekommen, dass zum Beispiel irgendwelche Zeugnisse aus der Antike oder aus der Steinzeit, ne, große Monolithen, also große Steinblöcke, die damals halt verehrt wurden oder zu welchen Zwecken halt auch immer verwendet wurden, dann auch hinterher zu wichtigen Orten für die katholische Kirche geworden ist. Also, dass sie dann auf Steine ihre eigenen Bauten errichtet haben, wo man sich ja dann auch fragt, warum genau wurde dann jetzt dieser Ort dafür ausgewählt? Hast du da eine Idee? Ging es einfach darum, um die Kultur zu vertreiben, um zu zeigen, wir sind jetzt hier der Chef, oder ist da vielleicht wirklich bei diesen Orten irgendwas Heiliges oder ja was Höheres am Gange, was wir nicht direkt verstehen können?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es hat sehr viel mit Erdenergielinien oder Leylinien zu tun, je nachdem, wie man das definieren mag. Ich glaube, dass diese Kirchen, ich meine, das haben wir ja nicht nur in Deutschland, das ist ja überall. Also selbst ein großes, perverses Beispiel ist Cholula in Mexiko, wo es einfach
Ja.
so eine riesige Pyramide ist und da einfach, ne, so eine katholische Kirche draufgeballert wurde. Und
Das
ich
wäre ja auch die
glaube,
größte Pyramide, glaube ich, der Welt bisher, offiziell jedenfalls gewesen, ne?
offiziell, ja, offiziell, also die von den Maßen her am meisten Platz einnimmt. Die höchste nicht, aber die größte in dem Sinne, sag ich mal. Ja, aber ich glaube, dass einfach es gibt ein Zitat aus einem ägyptischen Tempel, den ich auch sehr mag, so, je mehr die Leute die Verbundenheit zu Gott verlieren, desto größer ist der Tempel, der auf der Stelle gebaut wird. Was halt, ich finde es recht treffend, weil so kann man das halt auch sehen, so diese antiken Orte, die hatten da ein paar Steine, um zu markieren, so das ist ein heiliger Ort. Und dann wurden halt ein paar davon platt gemacht und wurde dann stattdessen halt so eine Kirche drauf geklatscht oder dann halt immer wieder, du hast eine Moschee, dann wurde die abgerissen, dann eine Kirche, dann die Kirche weg, dann hast du da eine evangelische, dann wird vielleicht die nochmal abgehauen, hast du da noch eine Moschee und dann geht das ja immer so,
Ja.
immer mehr.
Ja, das machen wir ja heutzutage noch so. Ich war auch jetzt ja im Winter in Albanien oder im November, glaube ich, in Berat. Ist auch eine ganz alte Stadt. Sehr schön, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn du auch demnächst deine Europatour machst. Können wir am Ende wahrscheinlich nochmal drüber reden, was da genau passiert. Aber da war auch halt eine riesige Burg, ein einfach sehr wichtiger Handelspunkt in dem Fall. Und der wurde in seiner Geschichte irgendwie 3 oder 4 Mal von den Christen und dann wieder von Moslems erobert. Und die haben sich jedes Mal wieder all ihre Gebäude platt gemacht. Und ja, bis heute oder heute ist dann halt kaum noch was davon übrig, was einfach nur eine absolute Schande ist, ne? Aber gut, warum machst du denn jetzt eigentlich das, was du jetzt heute machst, also deine Arbeit auf TikTok?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, das Leben führt einen so in seine Richtung. Und es kam einfach so. Also ich habe halt angefangen als Tarotkartenleger tatsächlich. Das waren so meine Anfänge. Sehr interessant auch, so das halt zu studieren. Und dann habe ich halt aber zeitgleich angefangen, auch so, also nach so einem halben Jahr habe ich gedacht, okay, mache ich da mal so ein paar Videos über antike Geschichte, weil mich das auch interessiert, so wo kommt Tarot überhaupt her? Und dann habe ich halt so schnell gemerkt, wenn man sich so mit der antiken Geschichte beschäftigt, so okay, das ergibt ja nicht ganz so viel Sinn. Und dann gibt es halt immer mehr alternative Quellen, die halt auch genau diese Fragen stellen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so okay, das ist schon sehr interessant. Und dann, wie ich gemerkt habe, dass es wirklich was für mich ist, ist es halt auch, wenn man da so ein bisschen Erfolg drin sieht, hilft das. Und ich weiß, ich habe ein Video gemacht über die Ellora Caves in Indien, auch absolut lächerliche Geschichte. Das ist einfach so ein riesiger Tempel mit Statuen und allem Möglichen, wo gesagt wird, die haben sich einen Hammer und Meißel genommen und den einfach so von oben nach unten in den Fels gemeißelt. Klar, ist auf jeden Fall sehr leicht zu machen. Und wir haben auch bis heute keine Ahnung, wo die Steine überhaupt hingeräumt haben. Die sind einfach so quasi verschwunden.
Ja, wie die Rampe bei der großen Pyramide in Gizeh.
Absolut, einfach alles weg. Und ja, da habe ich halt so ein Video drüber gemacht, das ging ganz gut. Und danach das Video über Machu Picchu hat, ich glaube, in der ersten Woche wurde 1 Million Mal geklickt. Und dann dachte ich so, oh, okay,
Krass.
Leute mögen dieses Thema, ich mag das Thema. Also habe ich mich da einfach mehr mit beschäftigt und mehr angefangen, Videos zu machen. Und dann ist das jetzt mittlerweile so eine Leidenschaft geworden. Das ist echt verrückt, wie ein dieses innere Feuer auch so antreiben kann.
Ja, ultra krass. Gab es da irgendwie dann trotzdem nochmal irgendwie so ein Punkt, wo du gesagt hast, diese Stätte oder jetzt dieser spezielle Ort, der catcht mich so krass, das lässt mich einfach gar nicht mehr los, dass es den Antrieb nochmal so krass verstärkt hat, beziehungsweise was ist so deine Lieblingsstätte, die du dann auf deiner Reise so entdeckt hast?
Also erstmal muss man dazu sagen, ich finde immer noch jeden Tag, jede Woche ein paar neue Orte, von denen ich noch nie gehört habe, die auch wieder so mein Gehirn komplett am Zweifeln lassen, so von unserer Geschichtserzählung. Und das kann man gar nicht beschreiben. Ich hatte das neulich mit der Stadt C4 in Algerien. Das war so einer dieser Orte, wo ich so, da hatte ich wirklich keine Ahnung, was ich dazu überhaupt sagen soll. Okay. Also es ist halt so, es gibt ein Bild davon und man kann nicht mal erkennen, dass es eine Stadt ist, aber Leute sagen, es haben mal 500.000 Leute da gelebt. Das ist halt so im Rande der Sahara, sage ich mal. Und es sieht einfach aus, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das sind da auch so diese ältesten Petroglyphen oder Hieroglyphen, nicht Hieroglyphen, aber so Steinmalereien finden wir da. Auch zum Beispiel, ich habe gesehen, du bist ja auch interessiert in so Psychedelic-Sachen. Da gibt es zum Beispiel den berühmten Mushroom Man im Tassili N'Ajjer Nationalpark in Algerien, über den Terence McKenna viel geschrieben hat und seine Theorie mit der Stone Ape Hypothesis quasi so ein bisschen drauf basiert hat. Den findet man genau auch im gleichen Bereich dieser verlorenen Stadt. Und es ist einfach verrückt, so wie Zeit und was auch immer da zu dieser Stadt passiert sein müsste, dass es halt mittlerweile so aussieht. Also,
das ist ein wilder Ort. Richtig verstanden, dass die jetzt erst kürzlich entdeckt wurde oder hast du die jetzt erst kürzlich für dich entdeckt?
Ich hab die kürzlich für mich entdeckt. Also die Stadt gibt es schon länger, Leute wissen es, auch vor allem die Leute, die da leben natürlich. Und das ist halt auch sowas, hast du ja angeschnitten mit der Europareise. Ja. Das ist halt was, wo ich mich am meisten darauf freue in diesem Projekt, dass ich halt durch ganz Europa reise und diese Orte beleuchte, halt mit den Leuten vor Ort da Gespräche drüber zu führen. Weil viele wissen halt diese Lokalgeschichten, diese Mythen, und die machen halt zum Teil mehr Sinn, auch wie crazy die zum Teil klingen. Es macht zum Teil mehr Sinn als die Geschichte, die wir in den Büchern lesen. Und ich glaube einfach, wenn man alles kombiniert, also die Geschichten von den Leuten da mit der Wissenschaft an sich, dann kommt man auf ganz schöne, wirklich gute Lösungsansätze für diese Bauwerke.
Ja, das ist also wie so ein bisschen Beweis per Indizien, irgendwie so eine Rechtsprechung, dass man halt vielleicht nicht unbedingt sagen kann, okay, wir haben jetzt hier die hundertprozentige Wahrheit gefunden und es muss so und so gewesen sein. Sorry. Aber wir haben so viele Leute, die uns, keine Ahnung, ähnliche Stories erstellen. Kurz einen Frosch im Hals gehabt, das gibt's ja wohl nicht. Die ähnliche Stories halt erzählen, wie zum Beispiel die alten Kulturen, die ja alle übereinstimmend eigentlich von der Sintflut berichten. Dass man dann davon ausgehen kann, okay, wahrscheinlich ist es dann so oder so gewesen, aber jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Europa-Tour, das ist ja, glaube ich, auch dein allergrößtes Herzensprojekt, was jetzt in der nächsten Zeit ansteht, dann erzähl uns doch gerne nochmal, was hast du da genau vor und was passiert in Zukunft?
Ja, also mein Ziel ist es, halt wirklich in so einem Van zu leben, also und das ganz seriös ganz Europa abzuklappern, weil es überall in jedem kleinen Land, in jeder kleinen Region gibt es Orte, die halt so mystisch sind oder es gibt halt Geschichten darüber oder halt auch antike Orte, über die halt keiner wirklich redet. Es ist halt so, ja, du hast Stonehenge, ein paar Leute kennen die bosnische Pyramide vielleicht so, ne? Davon ab, das war's, ne? Und es gibt Orte, also ich war in Bulgarien, da hatte ich so zum ersten Mal so diesen Impuls. Und da gibt es so faszinierende Orte, von denen irgendwie keiner irgendwas gehört hat. Und die will ich halt von so vielen verschiedenen Perspektiven wie möglich beleuchten. Also mir geht es hauptsächlich darum, dass ich das halt auch für die Nachwelt quasi präsentiere. Und halt auch, weil ich glaube, dass diese antiken Orte uns so viel bringen über unsere Vergangenheit und unsere aktuelle Lebenssituation. Weil wie viel können wir lernen aus dieser Vergangenheit? Und dafür will ich halt das nicht nur so wissenschaftlich machen, dass ich halt irgendwie mit Archäologen rede, auch wenn das Teil davon ist. Ich will Energiearbeit da ausführen. Ich werde zu all diesen Orten gehen mit einem Pendulum. Ich werde dahin gehen mit wissenschaftlichen Messungs, vielleicht auch so mit Wärmebildkamera, mit den Leuten vor Ort reden. Wirklich alles, das ich irgendwie machen kann, um herauszufinden, was es mit diesem Ort auf sich hat. Weil da nur wissenschaftlich, nur aus dieser materiellen Sicht ranzugehen, hilft nicht, weil es sind energetische Orte und das wissen wir ja auch selbst so wissenschaftlich. Also die große Pyramide, die hat ja ein unglaubliches Wärmebild und weil einfach unglaublich viel Energie ausgestrahlt wird. Und ich glaube, diese Sachen zu untersuchen, ist das, was dieser Forschung quasi am meisten hilft, voranzuschreiten.
Ja, aber du hast jetzt ja auch, um das rund zu machen, ein GoFundMe gestartet. Das heißt, wenn man dich da unterstützen möchte auf der Reise, kann man das natürlich in dieser Form machen. Aber hast du schon eine Idee? Also wird das dann auch mehr so wie dieser TikTok-Style halt? Oder wird das dann eine Dokumentation? Oder was genau ist so dein Wunschresultat aus dieser Zeit?
Mein Wunschresultat ist, dass ich das auf YouTube mache, so serienmäßig, so heute da, dass ich so ein bisschen so das so Vlog mache, aber auch ein bisschen cinematisch. Ich will meinen Filmkurs so ein bisschen einspielen lassen mehr. Und dann würde ich das gerne in Deutsch und Englisch veröffentlichen, einfach weil ich jetzt so auch mit diesen Podcast-Auftritten jetzt bei dir, auch bei Fairtalk, ich merke, dass das Deutsche halt auch sehr interessiert an diesen Themen ist. Und es fühlt sich auch für mich so ein bisschen so an wie so ein Homecoming, sage ich mal. Ne? So 4 Jahre im Ausland gelebt und jetzt so das, was man so gelernt hat, auch so ein bisschen in die Heimat tragen. Und das merke ich auch sehr mit meinen Freunden, so die ich zu Hause habe, die einfach auch mittlerweile so sehr interessiert sind an diesen Themen auch und die mir Sachen zuschicken. Und das macht mich einfach super glücklich.
Da findet ein Wandel statt.
Genau, genau. Und das liebe ich zu sehen. Und ich glaube, vor allem Deutschland braucht diesen Wandel, weil einfach diese Gesellschaft, und das kann ich ja auch so ein bisschen beleuchten jetzt, wo ich Zeit in den Niederlanden und in Portugal verbracht habe, einfach, dass diese Kultur in Deutschland so auf, es ist wie so ein Bienenstock. Es ist so ein ganz viele Arbeiterbienen, die machen so ihren Job und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann muss der wieder in die Reihe zurücktanzen. So fühlt sich das ein bisschen an. Und es ist einfach so, alle Städte sind quasi grau. Also hier in Portugal, so jedes Haus hat irgendwie lila, gelb, ne, alles Mögliche. Und in Deutschland ist es so grau. Leute lächeln sich irgendwie nicht an auf den Straßen. Ja. Und hier ist es so, wenn ich morgens rausgehe, ich sage eigentlich jedem Hallo, ich kriege ein Hallo und ein Lächeln zurück.
Jeder?
Ja, wirklich. Also es ist halt, egal wen du anlächelst und Hallo sagst, die meisten, also ich würde hier sagen, wirklich so 80-90% lächeln dich an und sagen es zurück. Mhm. Ne? Und das, ich habe mal einen Vergleich gemacht. In Berlin war ich im Oktober letzten Jahres, glaube ich. Und da habe ich mir das mal so als Mission gemacht. So, okay, dann lächel mal jede Person an und sag Hallo, die so dir entgegenkommt. Ich bin für 3-4 Stunden gelaufen und ich habe, glaube ich, 3-4 Mal ein Hallo mit einem Lächeln zurückbekommen. Mhm. Und so, ich weiß nicht, es waren locker so 70-80 Leute, die ich angelächelt habe. Ne? Und das ist schon. Das ist schon eine derbe Quote. Ja. Muss man nicht drüber reden.
Nee, also das stimmt. Aber ich glaube, dass vielleicht jetzt diese Corona-Zeit da auch nochmal so ein bisschen Sehnsucht zu ein bisschen emotionaleren Mitmenschen wachgerüttelt hat. Weil, also nachdem ich jetzt das letzte Mal zurückkam, ich war jetzt auch im Winter 4 Monate unterwegs mit einer kurzen Unterbrechung, hatte ich das Gefühl, es ist auf jeden Fall viel angenehmer, nach Hause zu kommen, als noch vor 2 Jahren. Aber ja, das kann natürlich auch nur meine Wahrnehmung sein, weil das ist natürlich auch ein bisschen so, wenn man in die Welt hinein lächelt, dann kommt da natürlich auch etwas mehr zurück, wie wenn man jetzt überhaupt nicht lächelt, aber gut.
Absolut, denk, ja.
In Portugal ist das auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Hausnummer, denke ich auch.
Ja, ich glaube, das Wetter hat auch viel damit zu tun, ne? Also ich meine, in Deutschland regnet es halt einfach so viel, vor allem aus dem Norden, wo ich herkomme, ist halt einfach, das kann man vergessen. Das ist schon echt hart.
Also vor allem im Winter. Ich glaube, das bestätigt einem ja auch jeder Deutsche, dass man immer wieder an diese Winterdepression zurückfällt. Aber was mir gerade noch eingefallen ist zu den Bauten. Du hast ja gesagt, in Portugal ist alles bunt und in Deutschland eher nicht. Das stimmt wahrscheinlich für die meisten Städte. Allerdings wurde in Deutschland ja auch sehr, sehr viel zerstört. Also zum Beispiel hier in Köln, das ist ja wirklich eine absolute Schande. Es gibt Videos auf YouTube, wo man sich angucken kann, wie Köln halt vor dem Krieg ausgesehen hat. Und dann werden da Fotos daneben gelegt, von wie es heute aussieht. Und da wird man schon sehr traurig und ein bisschen sentimental irgendwie auch. Man spürt auch so eine positive Verbindung zu den Fotos, die dann von vorher gezeigt werden. Also irgendwie ruft diese Zeit total nach einem, oder?
Absolut. Also ich liebe alte Fotos. Ich habe auch Analogfotografie studiert, tatsächlich so als Minor. Und alte Fotos, da steckt so viel Herz und Liebe drin, auch in diesen ganzen Gebäuden, die damals gebaut wurden, ne? Also, ich habe gesehen, du hattest auch Kai Brenner auf deinem Podcast.
Ja, genau.
Er macht auch sehr interessanten Content so zu dieser Art von Bauwerken. Und ich meine, die Städte an sich, ich meine Hamburg. Ich habe, als ich da war, habe ich wieder gesehen, dass so 250.000 Bauwerke zerstört wurden im Zweiten Weltkrieg. Und das muss man sich mal geben. Ne? Natürlich ist natürlich schwer, das alles so aufzubauen. Also ja, damals sah das Ganze schon mal viel mehr mit Liebe und Detail aus als heutzutage.
Ja, voll so ein paar Rundungen oder irgendwas Zierliches zwischendurch. Und heute ist halt einfach nur ein Block neben dem anderen, Hauptsache funktional. Und ich glaube, dass halt auch diese Hässlichkeit und Traurigkeit der Gebäude sich dann halt wieder irgendwie ein bisschen reflektiert in den Menschen, die darin wohnen und jeden Tag damit umgeben sind.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Reflexion von Gesellschaft, wie die Bauwerke aussehen. Und auch, dass diese alten Bauwerke nicht so viel, also manche sind ja echt im Verfall. Ne? Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen so dieses, wir vergessen, wo wir herkommen. Ist auch so ein bisschen so eine gute Metapher dafür, finde ich.
Ja, das kann sein. Das ist auf jeden Fall nicht das größte Interesse. Aber was mich auch besonders gefreut hat auf deinem Kanal, war dann natürlich ein Video über den Kölner Dom zu sehen. Kannst uns da nochmal kurz abholen, was geht ab bei dem Dom? Weil für die meisten Kölner ist ja, glaube ich, natürlich, wir lieben alle den Dom und wir schreiben auch jeden Tag irgendwie, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ja, der Dom steht noch, weil, kurzer Funfact, in den Dom ist mal eine Bombe eingeschlagen im Weltkrieg und die ist nicht explodiert. Und seitdem gibt es wohl diese Sage von, der Dom steht noch.
Ja, aber du hast ja, wow,
auch ein Video über den Kölner Dom gemacht. Noch mal kurz ein paar Shoutouts an den Dom.
Ja, ja, Shoutout Kölner Dom. Ich habe ihn leider noch nie mit meinen eigenen Augen gesehen. Ah. Ich war noch nie in Köln, aber würde ich auch gerne mal hin. Ja, es ist halt auch wieder so ein Bauwerk, wo man sich halt diese Frage stellt. Natürlich, die offizielle Geschichte sagt uns, es hat ewig lange gedauert, diesen Kölner Dom zu bauen. Aber ich meine, diese Motivation von den Leuten, das ist halt auch das, was ich so ein bisschen hinterfrage, ist halt so dieser Gedanke, okay, wenn jetzt Leute sich gesagt haben, okay, wir brauchen eine Kirche, baust du wirklich so einen Kölner Dom, wenn du so ein Pferd hast? Weißt du, du hast so ein Pferd, du hast so einen Wagen und dann hast du nicht mal irgendeine Elektronik, um das irgendwie zu machen. Du haust das mit Stein und Meißel, haust du jeden Stein aus der Grube, schleppst den dann, was weiß ich, wie viele Kilometer nach Köln und baust dann dieses Ding. Das ist schon echt crazy.
Klingt unglaubwürdig, aber was ist dann deine Theorie? Also du hast ja auch so ein bisschen angedeutet, also jetzt Köln vielleicht einfach stellvertretend auch für viele andere Städte, aber auf manchen Bildern des Doms sieht man ja im Hintergrund schon diesen sehr modernen Bahnhof. Ne? Das waren ja auch deine Worte und das finde ich auf jeden Fall auch ein bisschen verdächtig. Da gibt es wahrscheinlich noch andere Orte, wo man noch viel mehr sich fragen muss, was ist da denn jetzt eigentlich passiert? Aber so alt sind diese Gebäude dann teilweise ja doch nicht, sodass man sich ja dann die Frage stellen muss, was ist denn dann seitdem passiert? Also in den letzten 100 Jahren wurde da auch irgendwie, ja, haben wir da viel Wissen verloren oder wurden wir angelogen oder was ist deine Theorie dazu?
Also es ist natürlich schwer, also so moderne Geschichte, das habe ich auch angefangen so ein bisschen so zu hinterfragen, so ich glaube letztes Jahr so im Juni, als ich zum ersten Mal so von dieser Theorie von Tartaria oder Tartarien gehört habe, sage ich mal. Und seitdem ist es halt etwas, was mich so ein bisschen beschäftigt, weil du halt wirklich überall diese Gebäude hast mit den riesigen Türen, riesige Türe, so super vieles Dekor und die sehen halt überall auf der Welt gleich aus. So, ich finde es halt komisch, wenn du dir das Regierungsgebäude in China, Südafrika, Korea und Amerika anguckst und Deutschland auch, so das Reichstagsgebäude. Du findest irgendwie, dass es der gleiche Architekturstil ist. Was halt auch, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, nicht unbedingt so einleuchtend ist. Dazu kommt in Amerika vor allem, ich glaube, da ist es so ein bisschen am auffälligsten, weil es ja das junge Land ist. Und dann hast du diese Städte, vor allem an der Westküste, die halt so erst 1900 irgendwie gegründet worden sind. Auch ein lustiges Wort, wenn man sich darüber im Englischen und Deutschen mal Gedanken macht. So im Englischen sagt man ja, oh, the city was founded, so im Sinne von found. Und selbst im Deutschen ist ja gegründet, so im Sinne von, dass es halt aus dem Grund kommt. Wenn man das so auslegen will, das ist natürlich jedem das Seine. Aber so diese ganzen, es gibt ja auch diese Weltausstellungen, wo die unglaublich viele Gebäude so einfach aufgezogen haben, während irgendwie des Bürgerkriegs in Amerika oder was weiß ich.
Für drei Tage oder so.
Ja, so lächerliche Sachen wie Chicago 1893 ist ein gutes Beispiel. So 200 Gebäude, die halt wirklich so Hälfte davon sieht aus wie das Weiße Haus oder das Reichstagsgebäude, wenn nicht sogar noch größer, mit Kanälen, mit Brücken, mit allem.
Mit Bahnhof dann, auch.
Ja, mit allem. Und dann wird so gesagt, so ja, es ist ist alles temporäres Material, so, ne? Ich meine, das zum einen ist halt schon mal lustig, dass du das dann 6 Monate zur Ausstellung hast und da gibt's halt keine Probleme mit, wenn das alles temporär ist. Es sind ja auch, die hatten ja auch alle Inneneinrichtungen und alles Mögliche. Mhm. Elektrizität hatten diese Gebäude sogar zum Teil schon. Und ja, es ist halt dann so eine Sache, wo man sich denkt, okay, ist das jetzt so, dass das wirklich so ist, dass diese Gebäude temporär waren und dann war diese Weltausstellung für 6 Monate und dann ist es abgebrannt? Oder wenn man diese Theorie quasi so ein bisschen verfolgt, dann würde das halt quasi so sagen, ja, diese Gebäude waren schon da, aber sie haben halt nicht in diesen Zeitstrahl gepasst, also mussten sie verschwinden und dann sind sie abgebrannt. Du hast halt auch überall auf der Welt so internationale oder ja, wirklich überall auf der Welt hast du diese großen Feuer, die diese Städte zerstört haben. Und dann wurden die alle wieder aufgebaut, so um dieselbe Zeit, so 1850, 1750 zum Teil. Und das ist halt komisch, so wie das zum Teil so zusammenhängt. Ich meine, Indianapolis ist abgebrannt, weil eine Taube einen Zigarettenstümmel, der noch gebrannt hat, auf ein Dach fallen lassen hat. Und es ist halt ein großes Steingebäude. Ich weiß nicht, warum davon so dieser ganze Stadtblock einfach so niederbrennen würde.
Das wäre schon wahrscheinlicher, wenn da ein Flugzeug reinfliegen würde.
Alles. Also ich meine, ich habe keine Ahnung mehr, was halt wirklich so in unserer Geschichte abgeht. Aber deswegen ist es halt wichtig, so diese Sachen so einfach mal zu hinterfragen und sich zu trauen, sozusagen so, ja, was war das denn damals?
Ja.
Ne? Und ich finde es ein bisschen ignorant, einfach so diese Sicherheiten zu haben. Also mein großes Prinzip, wenn ich halt so meine Videos mache, ist immer, dass ich das offen lassen will. Ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist die Wahrheit, sondern eher so, okay, ich finde halt die Geschichte komisch. Ne? Hier ist, warum ich diese Geschichte komisch finde. Bilde deine eigene Bildung und mach deinen eigenen Research. Aber ich würde niemals sagen, so ja, das ist Fakt. Weil ich finde, das ist halt ignorant. Und das ist halt das, was so diese Box hält. Ne? Also das merkt man ja im Antiken vor allem, ja. Wenn da gesagt wird, ja, die Pyramiden, das war kein Grab für einen Pharao. Das geht halt nicht. Da darfst du halt nicht drüber reden, wo es halt so ist. Was sind denn die Beweise dafür? Und warum darf man das denn nicht hinterfragen? Ist das nicht so, dass man mehr über unsere Vergangenheit wissen will? Oder warum ist das so einfach klein gehalten, sage ich mal? Ist einfach schade.
Das auf jeden Fall, aber ich habe gerade auch noch einen Funfact, der mir kurz einfällt zu Washington. Und zwar ist ja Washington natürlich der Regierungsbezirk und der wurde ja dann quasi auch auf der grünen Wiese errichtet. Also da war halt vorher keine Stadt. Und diese Bauwerke sind ja auch absichtlich halt in einem, also auf jeden Fall nach der offiziellen Theorie, halt in diesem griechischen Stil erbaut wurden, um auch irgendwelchen, oder um sich den Segen von bestimmten Göttern zum Beispiel einzuholen. Also ich glaube, dass da auch halt in der heutigen Zeit, wenn gebaut wird, in so einem Ausmaß schon noch so Rat eingeholt wird von irgendwelchen okkulten Organisationen oder von Mythologen, dass sie da auf jeden Fall noch genug Einfluss haben, um das auch so ein bisschen zu steuern, wie dann gebaut wird.
Ja, absolut. Ich meine, jede Stadt hat einen Obelisken oder halt so einen Kirchturm, sage ich mal. Es gibt halt diese Merkmale, die wirklich in jeder Stadt so nachvollzogen werden, vor allem halt um diesen Zeit rum. Also ich meine, es ist halt auch verrückt, wie viel Mythologie in diesen Gebäuden von damals abgebildet ist. Das siehst du ja auch in jeder deutschen Stadt. So, es ist ja egal, ob du dir jetzt irgendwie eine Handelskammer anguckst oder was für ein Regierungsgebäude du dir da gerade einfach reinziehst so im Auge. Ne? Wir haben ja alle irgendwie mythologische Statuen dran, Säulen, irgendwelche Verzierungen, die halt mythologische Bedeutung haben. Wo man sich auch fragt, so okay, warum ist das der Fall überall auf der Welt? Und dann halt zum Teil die gleichen mythologischen Bilder oder die gleichen Figuren an den Außenwänden, was halt auch meines Erachtens sehr, warum ist das so abgestimmt? Welche Mythologie gewinnt hier überhaupt? Und ja, es ist halt einfach, Ja.
Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendeinen Zusammenhang, den wir da noch nicht so ganz verstehen, aber vielleicht gibt es ja ein paar Menschen auf der Welt, die das verstehen. Also glaubst du, dass es irgendwie vielleicht so elitäre Kreise gibt oder so, die diese ganze Wahrheit hinter diesen ganzen Fragen kennen?
Uff, es ist halt auch wieder schwer. Ich möchte mich da auf jeden Fall nicht festlegen. Ich bin offen für alles. Was ich mir, also vor allem in Amerika finde ich das relativ interessant. Also dieses ganze Rot-Blaue, ne? Wo man sich auch denkt, okay, wie viel Macht hat jetzt deine Wählerstimme, sage ich mal. Es gibt ja auch ein Zitat von Wladimir Putin, so egal was man, ich möchte jetzt auch nicht, so, ist auch so Politik, ist, sei mal hier dann beiseite gestellt, aber er hat mal gesagt, dass er halt schon russischer Präsident ist für 16 Jahre und dass er die Ehre hatte, mehrere US-Präsidenten kennenzulernen. Und das Einzige, was sich nicht geändert hat, waren die Leute im Anzug hinter dem Präsidenten, so. Ne? Das kann man jetzt deuten, wie man will. Aber ich weiß nicht. Also es ist halt auch diese ganze, dass wir wirklich in der Macht sind, zu bestimmen, wer Länder regiert. Ich glaube, da rutschen wir immer mehr aus dieser Schiene raus, aus dieser demokratischen. Und das ist eine Schande. Also ich meine, das merkt man ja auch mit der ganzen Zensur. Es gibt Themen, also selbst die Themen, über die wir heute reden, ist halt auch so, oh, das darf man ja gar nicht sagen. Oder so ein bisschen dieses, oh, da wird man direkt in eine Schublade gedrückt. Und es ist halt so komisch, weil Meinungsfreiheit ist ja wirklich einer der absoluten Stützen einer Demokratie. Und dass man die so untermauert und so sagt, ah nee, das müssen wir zensieren. Ne? Wenn man jemandem die Zunge rausschneidet, dann hat man ja eigentlich nur Angst, was derjenige sagt. Das ist ja auch so ein römisches Sprichwort, sage ich mal. Und es ist halt absolut wahr. Und wenn wir uns vormachen, dass es hier wirklich wichtig ist, für unsere Gesellschaft diese Meinungsfreiheit zu offenbaren, dann sollten wir aufhören, einfach Leute komplett zu verurteilen über die Dinge, die sie sagen, weil es einfach auch nur eine Meinung ist. Und jeder sollte diese Meinung offen kundtun können, wenn er das möchte.
Ja, beziehungsweise es gibt ja Meinungen und Fakten, wie du gerade auch schon mal so schön differenziert hast. Und was ich halt interessant finde, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Ägypten, dass halt die herrschende Lehrmeinung ist halt, wie der Name schon sagt, nun mal eine Meinung, nämlich dass es halt ja, Grabstätten für Pharaonen waren. Und ich habe die letzten Tage mal so ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, wie wahrscheinlich jeder hier. Und ich habe den einfach mal gefragt, ja, wer hat die Pyramiden von Gizeh gebaut? Und da hat er mir gesagt, das weiß er nicht. Also es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass die alten Ägypter, so wie es uns halt heute beigebracht wurde oder zumindest in Deutschland beigebracht wurde, wirklich auch die Erbauer der Pyramiden waren. Und das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich auch gefragt, wie wurden die Pyramiden gebaut? Und daraufhin hat er gesagt, ja, die herrschende Lehrmeinung besagt, dass es eine Rampe gegeben haben müsste, auf der dann die schweren Steinblöcke hochgetragen wurden. Hat er noch ein paar Details genannt. Ich glaube, die sind ja also die normalen Sandsteine zwischen 2 und 15 Tonnen schwer ungefähr. Und dass es aber auch dafür keinen Beweis gegeben hätte. Und ich finde, das deutet schon darauf hin, dass sich der Diskurs da vielleicht auch ein bisschen öffnet, weil ChatGPT hat natürlich Filter, auch in der Politik. Und was auch noch darauf hindeutet für mich, ist, dass es jetzt ja auch diese Netflix-Serie gibt mit Graham Hancock oder von Graham Hancock produziert. Die ja auf eine sehr, sehr große Zuhörerschaft treffen. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ist da quasi so ein, ja, Gang aufgegangen oder legen die uns da was hin, womit wir uns beschäftigen können oder sollen? Oder hat da wirklich ein Durchbruch von unten stattgefunden, dass wir jetzt als Menschheit bestimmt haben, wir wollen jetzt die Wahrheit darüber herausfinden? Und daher sind solche Projekte wie deins oder das von Graham Hancock überhaupt möglich. So, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich glaube absolut, dass sich das so ein bisschen wendet in die Richtung, dass sich halt Leute offen darüber kundtun und diese Fragen zu stellen. Ich finde sehr interessant, dass du ChatGPT dazu gefragt hast. Ich habe das auch schon mal gemacht. Auch so genau die gleichen Fragen wirklich. Was ich bei mir interessant gefunden habe, also ich wollte wirklich so diese Details wissen, die ChatGPT so sagt. Und er meinte halt so zu mir so, ja, die Pyramiden sind ein Grabmal für Pharaos und der Pharao wurde halt da drin gefunden. Und dann meinte ich so, das stimmt ja gar nicht. Und dann hat ChatGPT gesagt, oh, stimmt, du hast recht, es tut mir leid, ich war falsch. Und ich dachte, hä? hä? Wie geil. Hab ich das ein paar Mal öfter gemacht und der hat immer wieder versucht zu sagen, so, ja, ist ein Grabmal für Pharaos und da wurden halt Leichen drin gefunden oder was weiß ich. Und ich hab ChatGPT halt quasi korrigieren können mit den Sachen, die ich halt wusste über antikes Ägypten und er hat immer gesagt, so, ja, du hast recht. Wo ich mir auch denke, so, warum ist diese Maschine oder diese AI so programmiert, einen sogar anzulügen, wenn man diese Fragen stellt? Und das fand ich auch schon crazy. Das zeigt auch so ein bisschen diese Richtung von dieser Big Tech Censorship-Masche, die halt auch so ein bisschen vonstatten läuft.
Ja, so ein bisschen vielleicht softere Zensur, dass es halt nicht direkt weggestrikt wird, alles, was du machst, sondern dass man halt, wenn man danach sucht, erstmal so ein bisschen fehlgeleitet wird und dann hinterher sagen kann, ups, Entschuldigung.
Ja, ja, ist krass. Aber ich glaube, Leute fragen mehr Fragen und das ist gut. Ja. Weil das ist halt das, was auch diese Neugier, ich meine, das hat ja jeder so als Kind, ne? Und da müssen wir einfach auch wieder hinkommen. So, wie faszinierend ist Leben? Na, aber wir werden halt darüber unterrichtet, als wäre das alles einfach nur so ein natürlicher Ablauf und da muss man sich gar keine Sorgen über alles machen. Aber im Endeffekt wissen wir doch gar nichts. Ja. Also so im eigenen Leben selbst, so okay, wir wurden irgendwann geboren und wir wissen, dass wir auch in dieser physischen Ebene irgendwann mal die Welt verlassen. Aber selbst dieser Vorgang von wie beides funktioniert, wo man überhaupt herkommt und wo man dann hingeht, wenn man stirbt, ist halt, man hat keine Ahnung.
Ja, und das sollte man eigentlich als fortgeschrittene Zivilisation schon wissen, oder nicht?
Absolut, aber wir leben in einer Welt, wo uns halt quasi so vorgegaukelt wird, dass es einfach eine Antwort für alles gibt und diese Antwort zu hinterfragen ist dämlich. Es ist halt so, okay, was ist das? Man wird ja in der Schule wird immer gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Ne, hört man ja immer, aber im Endeffekt gibt es die halt doch. Ne? Weil wenn du dann mal eine dumme Frage stellst, also eine Frage, die du nicht stellen darfst, dann... Ja, dann kriegst du halt eine Konsequenz, sage ich mal, ne?
Ja, wobei ich mich auch manchmal frage, ob das, also die Theorie oder die, ja, eigentlich die Frage ist ja dann, wurden wir da in manchen Bereichen bewusst manipuliert oder hat sich das halt einfach so entwickelt? Und ich glaube, es könnte auch eine Mischung aus beiden sein. Zum Beispiel bei der Cheops-Pyramide ist es ja so, dass der zuständige Archäologe oder Leiter des Ausgrabungsteams damals ja den Namen Cheops in der Grabkammer wohl gefunden hat. Und das war dann natürlich eine Weltsensation und alle haben sich gefreut und so, wow, Cheops hat das Ding gebaut in 20 Jahren und wie toll. Und hinterher kam dann aber erst raus, dass die Schriftzeichen, in denen der Name geschrieben wurde, wohl gar nicht zu der Zeit passt, in der Cheops gelebt hat. Aber dann war es halt schon zu spät sozusagen. Ja. Da fragt man sich ja natürlich, können wir uns das einfach nicht eingestehen? Also sind wir als Menschheit vielleicht auch zu arrogant oder diejenigen, die dann halt das am Anfang promotet haben, dass das überhaupt falsch sein kann? Oder ja, was ist die Alternative? Oder ich weiß es nicht, woran liegt es? So.
Ja, ist es, da kann man natürlich rumdenken, wie man will. Ne? Also ich sehe das absolut genau wie du in dem Punkt, dass es, glaube ich, auch eine Mischung ist aus allem. Ich meine, viele Wissenschaftler, die lieben ja auch, was sie tun und die glauben daran, ne? Und selbst Ägyptologen, die haben ja auch eine unglaubliche Faszination für dieses Antike. Und ich glaube, dass diese Leute auch absolut ehrenhaft so ihre Arbeit machen. Und das will ich auch gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber ich glaube, es geht halt um dieses System, das halt so ein bisschen so das so ein bisschen lenkt. Und das ist halt so ein bisschen so diese Mischung, das ich als problematisch ansehe. Weil im Endeffekt sollte man ja, es ist ja auch dieser wissenschaftliche Gedanke, man lernt aus Fehlern. Ne? Wir denken eine Sache und dann wird das halt so gedacht, bis man das halt irgendwie anders argumentieren kann. Mhm. Aber in antiker Geschichte scheint es halt so zu sein, als würde halt dieser eine Zeitstrahl da sein und dann alles, was nicht passt, wird irgendwie da reingedrückt, anstelle das Ganze mal so zu hinterfragen.
Ja, wobei man vielleicht auch sagen könnte, dass die Wissenschaft sich halt vor allem jetzt in diesem speziellen Fall, jetzt bei der Pyramide von Gizeh, ein bisschen interdisziplinärer aufstellen dürfte, um das Ding zu erforschen. Weil ich glaube nicht, dass Ägyptologen halt da die Richtigen sind, um Antworten zu liefern, wie man zum Beispiel dieses Gebäude errichten könnte. Und da wären dann vielleicht eher Statiker oder irgendwelche modernen Baumeister halt gefragt, um herauszufinden, wie das überhaupt hätte möglich sein können. Und ja, da braucht man vielleicht erstmal ein paar Vordenker, die da dann dafür sorgen, dass die richtigen Menschen auch zusammenkommen und als Team dann dahin gehen und das ganze Teil untersuchen.
Ja, absolut. Ich finde, es wäre auch super wichtig für Wissenschaften, wenn sich einfach kluge Köpfe aus allen Disziplinen miteinander einfach mal treffen würden und über Sachen reden. So, ich meine, ich bin nicht in dem akademischen Konstrukt drin, aber so wie ich das verstehe, ist es halt sehr segregiert, sage ich mal. Jeder hat so seinen Bereich. Es gibt Mediziner, es gibt Physiker, es gibt Chemiker, es gibt Psychologen, aber die treffen sich nicht und haben mal einen Diskurs über diese Sachen und wie die vielleicht zusammenhängen können. Weil ich glaube, dass einfach alles miteinander verbunden ist und diese verschiedenen Grüppchenbildungen, die sich dann halt nie miteinander kommuniziert, tapsen dann halt so ein bisschen im Dunkeln. Es gibt ja dieses schöne Bild von so einem Elefanten, wo so verschiedene Leute einfach mit so einer Lupe davor stehen und ihre eigene Perspektive darauf haben und die aber das nie als Elefanten erkennen, weil die einfach nicht diese Kommunikation miteinander haben. Und so sehe ich das. Ich glaube, wir müssen einfach unsere Blickwinkel auf diese ganzen Dinge absolut erweitern und einfach mehr miteinander reden, weil wir alle Wissen haben aus unseren Lebenserfahrungen. Und wenn wir die zusammenbringen, dann kommen wir schon mal mehr an die Wahrheit, als wenn wir alleine unsere eigene Meinung durchgehen.
Ja, diese Fachidiotie ist halt einfach nur krass, wenn man jetzt nur den Ägyptologen zuhören würde und man würde halt annehmen, okay, da ist jetzt jemand oder da ist eine große Gruppe von Menschen halt mit Stein und Meißel rangegangen und hat halt so einen Tunnel nach unten gebaut, also in die Erde hinein, irgendwie 100 Meter oder so. Und dann denkt man so, ja, okay, das kann ja sein, ne? Wird jetzt erstmal nicht groß hinterfragt, aber wenn dann halt jemand kommt, und das ganze Teil mal ausmisst und herausfindet, okay, das weicht zu 0,1% von seinem optimalen senkrechten Weg nach unten ab und ist exakt einmal 1 Meter breit. Das stellt ja dann schon alles, was mir vorher gesagt wurde, so krass in Frage, dass man ja in irgendeiner Form dann nach einer neuen Möglichkeit suchen muss, wie das ganze Teil gebaut wurde.
Absolut, absolut. Und es gibt so viele von diesen Beispielen. Also, was ich mit am krassesten finde, wo halt auch irgendwie nicht genug drüber geredet wird, ist in Saqqara, also einer dieser ältesten Orte in Ägypten, gibt es Tunnel, die sind Kilometer lang und die waren einfach gefüllt mit Millionen von Tierskeletten. So, was? So, und dann sagen die, ja, so Ritualgründe. Kann ja alles sein, aber Millionen von Tierskeletten? Das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist eine Sache, wenn da so 1000 Skelette von Vögeln drin sind. Selbst das ist schon sehr beeindruckend. Aber Millionen? So, was hat das denn überhaupt zu bedeuten? Und ja, da ist es halt wieder halt so eine Frage, wo man einfach nur rätselt, aber dann wird einfach gesagt, ah, Ritual. Punkt. So, Ende der
Ja,
Nachforschung. Und
was
das ist
sonst?
halt knifflig. Ja.
Und die haben ja da auch jetzt nicht nur Vögel oder nur Katzen, sondern von allen möglichen Spezies Hunderttausende dann wieder da.
Absolut, selbst so Ochsen oder so. Ich denke so, okay, warum haben wir da 500.000 Ochsskelette drin? Was ist das denn für ein Aufwand?
Gibt's da nicht auch diesen Mythos von diesen 7 Riesenochsen? Oder da gibt's
Ja,
doch,
also
ja, weißt du was darüber?
meinst du das Serapeum? Also da gibt es einen so einen Ort, wo es diese riesigen, riesigen Granitblöcke gibt, wo die nicht mal wissen, wie die da hingekommen sind, weil die einfach zu groß sind für die Eingänge.
Ja,
Das ist
tragisch.
auch schon klar, natürlich. Und die sind absolut perfekt von der Mathematik her, 90 Grad poliert und halt Granit, der einer der härtesten Steine der Welt. Und so riesig, dass da eigentlich kein Ochse reinpasst, aber es wird halt gesagt, das sind halt also halt so Sarkophage für Ochsen, auch wenn in keinem dieser Boxen jemals irgendein Indiz dafür gefunden wurde, dass da mal Ochsskelette drin waren. Es sind halt einfach Ochsboxen. Ochsboxen. Und das muss man so hinnehmen.
Ja, also die Sarkophage für die Ochsen sind aus Granit oder der
Ja.
Raum. Ja,
Und
okay.
riesig. Und auch, ich weiß nicht, wie schwer, aber lass es 50, 60 Tonnen sein. So ist
Ja.
ein so ein Ding. Ja, move, so bewegt den mal.
Ja, das ist unfassbar. Da fällt mir auch ein, ich war mal in Luxor, war das, glaube ich, und da sind die Memnon-Kolosse. Kennst du die? Das sind auch
Sag mir
so.
jetzt, sind das diese riesigen
Das
Statuen?
sind 2 Riesenstatuen. Die sind, also sowas dürfte halt nach der offiziellen Geschichte einfach nicht existieren, weil die sind ungefähr 800 Tonnen schwer und sind halt aus einem einzigen Stein gehauen oder ein Sockel und eine Statue obendrauf. So. Es kann halt einfach nicht sein. Da kannst du mir nichts mehr erzählen.
Nee, und wir haben halt, ich meine, selbst das, wir haben ja nicht im Ansatz irgendwie so Boote gefunden, die in der Lage sind, so Sachen überhaupt so durch die Gegend zu schiffen. sondern willst mir erzählen, dass sie es einfach so mit, ich meine, die sagen ja immer so nasser, haben den Sand nass gemacht und haben dann so also ein bisschen so über Holzblöcke geschoben. Ja, ich meine, möglich mag es sein, aber ergibt es wirklich Sinn, dass diese Statuen so überall gefunden werden können? So, es ist halt einfach, der Aufwand scheint mir viel zu hoch dafür, dass sie diese primitiven Mittel zur Verfügung hatten.
Voll. Ja, vor allem, wenn man so denkt, okay, wenn das jetzt alles in Ägypten wäre, dann kann ja alles Mögliche passiert sein, man weiß es nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert, da könnte man sich ja noch darauf einigen, dass es halt alles ein bisschen komisch ist, aber man hat halt keine bessere Idee. Aber es ist ja, die Bauweise findet man ja nicht nur in Ägypten, sondern zum Beispiel ja auch in Mexiko oder in China sogar. Und das müsste einem ja dann wirklich komplett den Kopf zerficken.
Absolut. Und ich glaube, deswegen wird das auch immer interessanter, weil wir jetzt immer mehr Technologie haben und immer mehr Leute, die von diesen antiken Zivilisationen begeistert sind. Also ich meine, was in den letzten Jahren leider so hervorgerufen hat im Amazonas, ist absolut verrückt. Also im Amazonas hieß es ja am Anfang, ja, da haben keine Leute gelebt, auch wenn die Spanier selber in ihren Tagebüchern geschrieben haben, hier sind Millionen von Leute, Städte größer als London, was halt so eine der größten Städte in Europa war zu dem Zeitpunkt. Und dann ist halt alles überwuchert worden, nachdem die halt so getötet worden sind oder wer weiß, was passiert ist. Und dann sind die halt verloren gegangen. Und jetzt mit LIDAR, was halt so ein Radar ist, das wenn an ein Flugzeug hängen kann und dann kann man durch die Baumkronen des Amazonas sehen, es wird quasi täglich irgendwie eine neue Stadt gefunden mit Pyramiden, mit was weiß ich wie vielen Häusern. Gigantisch. Und es ist einfach verrückt, wie viel, glaube ich, in den nächsten Jahren noch gefunden wird, was mit antiker Zivilisation zu tun hat. Wenn diese Technologie noch weiter sich verbessert, was sie ja tut, dann gucken wir, glaube ich, unsere antike Geschichte bald ganz anders an.
Ja, hoffentlich wird der Druck auch so groß, dass dann auch die lokalen Regierungen halt irgendwann mal sagen müssen, ja okay, erforscht das mal, weil zum Beispiel, wobei man ja auch sagen muss, die Pyramide von Gizeh ist ja bis heute noch nicht ganz durchleuchtet worden, weil die ja irgendwie so merkwürdig in unregelmäßigen Strukturen zusammengebaut wurde, dass es scheinbar selbst für unsere modernste Technologie halt schwierig ist, halt die zu scannen. Andererseits hat man ja auch schon öfters mal erlebt, dass der ein oder andere neue Raum gefunden wurde oder ein Gang entdeckt wurde, wo die ägyptische Regierung dann gesagt hat, so, nee, da geht jetzt mal keiner rein, ne? Hast du da vielleicht irgendwelche Informationen? Ich glaube, Ägypten beschäftigt sich ja auch regelmäßig. Gibt es da vielleicht irgendwas Neues, dass man da doch mal ein bisschen tiefer graben könnte oder dass da vielleicht irgendwas gefunden wurde oder so?
Na, es gab ja neulich erst ein neuer Fund, ein neuer Gang wurde entdeckt. Ich finde sehr interessant den Research, den Robert Edward Grant zu diesen ganzen Themen macht. Also sehr interessanter Typ, sehr doll in Mathematik und Geometrie gewandt. Und er, seine Theorie, soweit ich das so ein bisschen verstanden habe, ist, dass es sogar den Rachen quasi nachspielt. Also dass dieser Gang, der gefunden wurde, den Rachen symbolisiert. Und dass die Pyramide quasi auch so ein bisschen nach diesem Chakra-System gebaut wurde, weil diese Geometrie und Mathematik halt einfach diesen Schall unglaublich durch das ganze Gemäuer quasi ringen lassen würde. Und dazu gibt es halt auch immer wieder, wir wissen von dem, ich glaube, man nennt es The Big Void, also diese große Leerstelle, wo einfach eine riesige Kammer so in der Spitze von der Pyramide, wir wissen, dass es da ist, aber wir wissen nicht, was da irgendwie drin ist.
Stimmt, da fällt mir gerade auch ein, mit der Akustik der Pyramide ist es nämlich so, dass man in der Königskammer nicht schreien darf, also man darf nur flüstern, weil die halt den Sound so krass reflektiert. Und ich weiß noch, als ich mal da war, da geht man ja erst so durch die, große Galerie, also diesen großen mystischen Gang hoch, bis man halt zur Königskammer in Anführungszeichen jetzt mal kommt. Und da war jemand drin, der hat so gechantet. Der lag quasi in dem angeblichen Sarkophag und hat so gemacht und ich kam gar nicht mehr klar. Das hat echt durch meinen ganzen Körper vibriert und es war einfach absolut magischer Moment, dann da zu sein.
Glaube ich.
Ja, diese Soundeffekte sind ja auch keine Seltenheit so in der Antike. Das wurde ja auch, hast ja auch bei Fair Talk drüber gesprochen, über die Pyramide von Chichen Itza, von Kukulkan ist sie ja, glaube ich, ne?
Ja, die Pyramide in Chichen Itza hat halt ein unglaubliches Feature, dass wenn du halt davor stehst und in die Hände klatscht, dann spricht die Pyramide im Klang des Vogels, des Quetzalcoatl-Vogels an dich zurück. Und Quetzalcoatl ist halt der Gott der Maya. Und dieser Vogel ist halt quasi diese Repräsentation davon. Und wenn du davor stehst und klatscht, spricht die Pyramide den Ton des Vogels an dich zurück. Absolut crazy, und es weiß auch keiner, warum. Ja. Und genauso, ich meine, es ist halt, Akustik ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt in der Antike. Diese ganzen erdlichen Frequenzen und Energien, sage ich mal, und auch so Schatten, so diese Lichteinfälle, die sind immer sehr präzise. So, man kann ja immer diese bestimmten Sonnenbewegungen, kannst du ja auch an antiken Orten meistens erkennen. Mhm. Das ist auch alles kein Zufall. Aber das finden wir überall auf der Welt. Und dann würde uns gesagt, ja, es war, um zu wissen, wann Ernte ist. Ja, ja, kann sein, aber das ist schon, ich glaube, das kriegst du auch so mit, wenn du mit der Natur lebst, sage ich mal.
Ja, das hat ja auch im europäischen Mittelalter irgendwie geklappt, dass wir ernten konnten. Aber egal. Ja, mit der Akustik vielleicht, damit man sich das nochmal so ein bisschen vorstellen kann. Ich war auch mal bei der Pyramide in Chichen Itza. Und das ist halt quasi so, wenn man vor der Treppe steht und einmal klatscht, dann kommt der Hallhals zurück. Also ein bisschen zeitversetzt halt zu dir, sodass du dein eigenes Klatschen nochmal hörst. Aber desto mehr Leute halt vor der Treppe stehen und klatschen, desto lauter, desto schriller wird dieser Ton, bis er sich dann irgendwann anpasst an diesen Ton, den auch der Vogel gemacht hat. Und da hatten wir halt auch so einen Führer, und der hat uns erzählt, der war da natürlich auch Feuer und Flamme, dass man sich das halt so vorstellen muss, dass da früher Hunderte oder Tausende Menschen vor der Pyramide standen und alle so im Takt geklatscht haben, und dass man dann über den ganzen Dschungel halt den Schrei von diesem Vogel gehört hat. Das war absolut krass. Und da war auch noch ein anderer akustischer Effekt. Aber nebenan, und da ist nämlich das, wie heißt es nochmal, da ist so ein Ballspielplatz, nennt man das heute, glaube ich. Oder da wurden halt so Turniere veranstaltet, die waren auch ein bisschen geisteskrank. Also da ging es wirklich um Leben und Tod. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht darauf hinaus, sondern es gab da quasi zwei Teams, die miteinander kommunizieren mussten. Oder zwei Richter jedenfalls. Die saßen dann links und rechts halt, ich glaube, 100 Meter voneinander entfernt. Und die haben das ganze Feld so aufgebaut mit den Mauern, die das Teil umgeben haben, dass wenn der eine rechts irgendwas gesagt hat, halt in einem normalen Lautstärke, dann kannst du auf der anderen Seite des Feldes das perfekt hören, weil das einfach akustisch aufgeht. Und das ist ja wohl unfassbar. Ich denke mal, wenn man sowas heute bauen würde, wäre es wahrscheinlich auch schwierig. Aber wenn man halt keinen Computer hat, keine Technik, kein Licht, nichts, wie viele Versuche bräuchte man dann, bis es das erste Mal klappt? Also allein das spricht ja schon dafür, dass es so, wie es uns jetzt gerade präsentiert wird, überhaupt gar nicht geht.
Ja, und bau erstmal auch so ein kleines Modell davon. So, wenn man sagt, so, ja, das haben wir auch gemacht, aber dann, wie soll man bei einem kleinen Modell wissen, ob dieser Sound halt so genug reicht, um halt so von Seite zu Seite zu springen? Da braucht man ja auch mal so ein Modell, quasi die gleiche Größe hat. Und ich glaube nicht, dass sie das die ganze Zeit gebaut und wieder abgerissen haben. Das wirkt ja schon sehr platziert, sage ich mal.
Jawohl, also mit Sicherheit kein Zufall gewesen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch persönlich halt so begeistert von dieser Thematik immer noch, weil das mich, glaube ich, dazu gebracht hat, irgendwann mal reisen zu gehen. Also ich bin halt das erste Mal, eine weitere Reise ging halt für mich nach Ägypten, weil ich mir einfach mal die Cheops-Pyramide halt ansehen wollte und testen wollte oder mal mit meinen eigenen Augen gucken wollte, wie krass ist es denn wirklich hier. Und dann war es halt wirklich so krass, wie ich vorher auch gedacht habe aus den Erzählungen aus dem Internet. Dann bei Mexiko dasselbe und Angkor Wat in Kambodscha, diese Tempelanlage auch. Und da fällt mir gerade auch noch was ein, und zwar hast du ja vorhin auch schon mal von diesen Luftaufnahmen, die den Boden so durchscannen, gesprochen. Und das haben sie auch mal bei Angkor Wat gemacht. Und da ist ja auch Regenwald jetzt drumherum, oder viele von den Tempeln sind halt auch echt schlecht erhalten, weil die Natur sich natürlich viel zurückholt. Aber bei diesen Scans ist dann aufgefallen, dass diese gesamte Anlage, also jetzt nicht nur die Tempel, sondern auch die Gebäude, die dazugehört haben müssen, ungefähr so groß war wie New York heute.
Ja, da hat man auch keine Worte mehr für, ne?
Nee. Und das ist halt auch das Krasse, weil das sind ja nur die Rätsel, die uns quasi so offensichtlich, die so offensichtlich vor uns sind. Aber die Frage ist ja, was haben wir denn alles bisher noch überhaupt nicht gesehen?
Ja, absolut. Und ich meine, wie viel ist unter Wasser? Ich glaube, 70% der Städte oder 70% der Großstädte sind direkt an Wasser gebaut. So an Küsten oder an Flüsse zum Teil. Und Ja, ich meine, wir wissen geologisch, dass der Meeresspiegel mindestens 100 Meter gestiegen ist in den letzten 10.000 Jahren. Und wenn wir diesen Trend damals auch gemacht haben, dann was liegt vor all den Küsten?
Apropos, was eigentlich mit Atlantis? Was hältst du von der Atlantis-Saga und glaubst du, oder wo würdest du das verorten? Weil ich gehe mal davon aus, dass du glaubst, dass es schon irgendwas gab, so wie Atlantis.
Ja, ich hatte tatsächlich mal eine Rückführung bei einer Schamanin. Und eins meiner spirituellsten Erlebnisse. Und
Oh.
da war ich ein Schmied in Atlantis. Und ich habe ein Schwert gemacht für jemanden, für einen König.
Also.
Und das war so ein Erlebnis, das mir so ein bisschen so im Kopf geblieben ist. Das war noch so am Anfang meiner Reise, sage ich mal. Obwohl ich mich also auch immer noch als Anfänger und als nah sehe in dem Sinne. Aber es hat mich so ein bisschen dazu gebracht, dass ich Atlantis so ein bisschen näher verfolge und vor allem jetzt in diesem geschichtlichen Kontext, den ich jetzt die letzten Jahre so in meinen Nachforschungen immer mehr so herausgespielt hat, ist halt so dieser Gedanke von einer lang verlorenen globalen Zivilisation, die halt sich wirklich über die ganzen Planet verlaufen hat. Und es gibt halt viele Indizien dafür. Ich meine, warum mumifizieren Leute in Peru ihre Toten genau wie in Ägypten? Warum benutzen die die gleichen Baumethoden? Haben wir auch schon gesagt, also
Ja.
diese Art und Weise, wie Mauern gebaut werden. Und ja, das ist halt dann mit Atlantis ist das so ein Thema, das passt sehr gut so als Puzzleteil in die Mitte. Und zwar ist ja der älteste Bericht von Atlantis von Platon selber. Sein Onkel Solon, der war in Ägypten, in
Der Historiker
Sais.
unseres Vertrauens, oder? Eigentlich.
Platon?
Ja.
Ja,
Oder?
wer weiß das? Ich finde, selbst bei diesen griechischen Texten bin ich auch so ein bisschen am Zweifeln, weil die halt auch so vor ta so 1500 Jahre verschollen waren. Dann sind die in der Renaissance magisch einfach wie überall aufgetaucht in irgendwelchen Kellern in Europa.
Ja. Nee, aber was ich, ganz kurzer Einwurf, was ich damit meinte, halt, dass wir jetzt ja auch, unsere Geschichte geht ja hauptsächlich zum Beispiel jetzt auf so Schriftsteller wie Herodot zurück. Und selbst bei denen, also es gibt ja noch viele verschiedene andere Schriftsteller, von denen wir jetzt halt leider nicht mehr viel wissen oder nicht viel wissen sollen, aber dass wir selbst bei den großen Namen, die wir halt kennen, Hinweise darauf finden, dass es noch viel mehr gegeben hat, als wir jetzt gerade, ne, vermittelt bekommen.
Absolut. Und ich finde das verrückt auch bei diesen, wo du Herodot angesprochen hast, so in dem Punkt ist es halt auch so, ja, manche seiner Geschichten, die nehmen wir einfach so als bare Münze, das kommt rein, ist gar kein Problem. Andere so, ja, nee, das stimmt nicht. So, riesiges Labyrinth unter den Pyramiden, nee, das kann gar nicht sein. Die wurden von oben nach unten gebaut, nee, das ist ja Bullshit. Aber dann, wenn er andere Sachen sagt, wo die sagen, so, ja, okay, ja, das passt. Das nehmen wir rein. So, es ist
Ja.
halt irgendwie so ein bisschen willkürlich.
Wer hat das entschieden, ne?
Ja, eben. Eben. Aber Platon, also er hat halt über Atlantis berichtet und das ist auch sehr detailliert. Oder sein Onkel und er erzählt die Geschichte. Und wenn man so diesen Text von Platon mal so sich zur Hand nimmt und so guckt, okay, wo könnte das passen, dann finde ich persönlich auch vor allem mit der Geologie übereinstimmt. Die Azoren sehr, sehr passend. Da habe ich 3 Monate letzten Jahres verbracht, um da auch nach Atlantis zu suchen. Und das war ein ganz schönes Abenteuer an sich. Und ich glaube einfach, dass dieses Plateau, wenn es zur letzten Eiszeit einfach viel größer war, ne, und die Insel Atlantis halt untergegangen ist, dann es passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge von so diesen Beschreibungen von Platon. Das Einzige, was nicht passt, und das finde ich, ist relativ argumentativ ist, dass es Elefanten gab. Es wurde noch nie ein Elefantenskelett auf den Azoren gefunden, aber wenn es mal eine riesige Insel war und so ein Elefant vielleicht mit dem Schiff rüberzubringen, ist auch nicht so schwer. Und also ich finde, es ist auf jeden Fall der am interessanteste Ort, der Ort, der am meisten interessant ist für Atlantis.
Okay. Ja, ich hätte das jetzt eigentlich eher vor der Küste Griechenlands verortet. Aber ich habe auch nicht wirklich Ahnung. Also, ich habe da einmal ein Buch halt gelesen von einem Seismologen und einem Unterwasser, wann war das nochmal? Weiß nicht, irgend so ein U-Boot-Experte, der fürs Militär U-Boote baut und die sind da zusammen rumgecruised und haben halt ein bisschen nach. Ja, eigentlich nicht nach Atlantis gesucht, aber dabei dann halt eine versunkene Stadt gefunden, die aber dann auch zu den Minoern gehören könnte. Also man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall waren da viele Punkte, die da, definitiv auf eine gut ausgebildete Zivilisation hingedeutet haben. Ich wollte aber noch mal kurz fragen, und zwar zu deiner Rückführung. Also Rückführung meint ja dann, dass du quasi unter Hypnose dich an ein Leben erinnern konntest, das du vielleicht schon mal gelebt hast, ne? Kann man so sagen?
Kann man so sagen, also Trance-Hypnose-mäßig.
Genau, und dann hast du erkannt, dass du ein Schmied in Atlantis gewesen bist. Kannst du da mal kurz noch mal ein bisschen drauf eingehen? Wie war das denn dann so, in Atlantis zu sein? Also hast du was davon gesehen oder wie wurde dir das übermittelt?
Ja, kann ich gerne. Also es hat halt so angefangen, dass also jetzt in meinem Fall wurde ich halt so durch mein eigenes Leben so ein bisschen, also mein jetziges Leben so zurückgeführt. Dann sollte ich weitergehen. Dann war ich erst, ich glaube, ein Pharao. Also ich stand da und ich hatte einen Falke auf meiner linken Schulter und habe halt so auf diese Pyramiden geguckt. Und dann sollte ich nochmal weitergehen und dann habe ich halt noch so eine Stadt gesehen auf dem Wasser, also so eine Insel. Es war halt wirklich so ein, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Traum, aber er fühlt sich halt irgendwie realistischer an als ein Traum. Also so sehr wie wieder Traum, sag ich mal. Aber man ist halt bewusst, während man träumt. Und dann habe ich halt diese Stadt gesehen und dann es ist halt immer so weiter reingezoomt und dann waren da so Leute, die halt so auch verschiedene Körperstrukturen hatten. So manche hatten einfach so blaue Haut, manche halt irgendwie grüne, so verschiedene Größen. Einfach sehr, es wirkte sehr international. Und dann habe ich da halt so an meinem Schwert rumgehauen und dann habe ich dem so einen König übermittelt und es hat sich halt sehr so mächtig angefühlt, so dieser ganze Prozess. Und die Schamanin hat danach zu mir gesagt, dass sie auch diese Stadt gesehen hat. Also, dass es auch für sie an diesen gleichen Ort geführt hat. Und das hat sie mir erzählt, so bevor ich ihr so davon erzählt habe. Was halt relativ interessant war für mich. Ne?
Krass. Aber war da auch Technologie?
Nicht zu dem Ausmaß, wie man sich das so vorstellt. Also es wirkte sehr effizient und sehr so harmonisch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt so, zumindest Technologie in dem Sinne, wie wir Technologie heutzutage verstehen, dass ich da sowas gesehen habe.
Okay, ja, es gibt ja auch diese Diskussion, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das philosophisch ist oder doch eher so in spirituellen Schwurbelkreisen, dass es halt eine ganz andere Form von Wissenschaft noch gibt, weil irgendwie unsere Wissenschaft ja sehr auf Explosion basiert und vielleicht gibt es ja auch eine gegenteilige Implosion, wo halt Dinge zusammenkommen, um Energie zu erschaffen, anstatt sie zu teilen. Vielleicht
ja, sowas? Absolut, ich kann es mir super vorstellen. Also ich glaube auch so diese Kristalle und halt auch diese natürlichen Frequenzen, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, so warum haben die da so viel Wert drauf gelegt auf Akustik und so diese ganzen Wissenschaften. Ich glaube, dass da viel mehr Wissen über diese ganzen natürlichen Dinge und natürlichen Art und Weise, diese Energie, sage ich mal, zu manipulieren, zu benutzen, dass es diese Technologie halt gab und dass wir das halt heutzutage versuchen, so ein bisschen selber herzustellen, ohne mit dieser natürlichen Frequenz zu gehen. Und ich glaube, dass die damals einfach viel mehr in diesem Bewusstsein waren, diese Sachen halt so zu nutzen, dass es für die halt auch echt Sinn gemacht hat.
Das kann gut sein, ja. Vielleicht auch mit einer anderen Motivation, also einer wirklich sinnstiftenderen Motivation. Also würde ich mir jetzt jedenfalls so vorstellen, wenn man ja dieses vielleicht auch ein bisschen idealisierte Bild von einer Gesellschaft im Kopf hat, die ja vielleicht irgendwie nach einem Sinn sucht und nicht halt einfach irgendwas macht, so wie den ganzen Tag. Und eigentlich keine Ahnung haben, warum wir überhaupt hier sind. Aber ja, das mit der Rückführungstherapie finde ich auch super interessant, würde ich auch gerne unbedingt in Zukunft mal machen. Und da fällt mir auch gerade ein, ich habe nämlich mal ein Buch auch über jemanden gelesen, der eine Rückführungstherapie gemacht hat und auch über Atlantis berichtet hat. Und da gab es auch noch eins, wo jemand über das alte Ägypten gesprochen hat. Und dass man dann halt im Nachhinein verifizieren konnte, dass die Geschichten, die dann in so einer Therapie entstanden sind, tatsächlich auch stattgefunden haben, irgendwann mal. Oder dass man da sagen kann, okay, das, was du da erzählst, das passt wirklich perfekt in die und die Epoche oder sowas. Also ich glaube, dass da wirklich einiges geht bei dieser Form von Therapie.
Absolut. Was man ja da auch nicht vergessen darf, ist ja, wir wissen ja, dass wir genetisch betrachtet haben wir die Information, unser Vorfahren, alle in unserer DNA. Warum würde das denn das Bewusstsein nicht mit uns quasi wohnen? Ne? Mhm. Also das finde ich ist eine dieser größten Argumente dafür, weil es halt, selbst wenn man das in, ich finde Carl Jung ist, finde ich, eine gute Art und Weise, das Spirituelle wissenschaftlich auszudrücken. So sagen wir, es ist das Unterbewusste, ne? Und wir wissen, dass wir unsere Vorfahren unterbewusst in uns tragen, genau wie unsere Genetik in unserem Körper ist. Und davon ab, quasi rufst du ja nur die Informationen auf, die halt in dir gespeichert sind. Aber halt einfach in Gegenden, sei es in deinem Gehirn, sei es in deinem Herzen, sei es, wir wissen ja nicht wirklich, was Bewusstsein ist. Aber dass dieses Bewusstsein uns halt quasi diese Informationen zuspielen kann, wenn wir uns in gewisse Gegenden, einfach Gegenden, Wege aufmachen, sage ich mal.
Ja, das kann gut sein. Also das ist auf jeden Fall noch auch für mich persönlich so ein ganz großes Rätsel, wo man natürlich auch immer wieder so seinen inneren Kritiker hört und sagt so, ja, das ist doch alles Suggestion oder du hast das irgendwo mal aufgeschnappt. Natürlich bist du jetzt persönlich auch fasziniert für dieses Thema und vielleicht kommen so diese Bilder zustande, aber dann hat man halt immer wieder so übereinstimmende Berichte aus verschiedenen Zeiten oder von verschiedenen Menschen halt, die sich nicht kennen können. Ja, dass man dann irgendwo dann doch denkt, ja doch, das ist auf jeden Fall mal wert, besprochen zu werden und dass man da vielleicht auch dann ein bisschen weiter dann forscht.
Absolut. Hast du das Buch, von dem du gesprochen hast, war das vielleicht Edgar Cayce? Also der hat ja auch sehr viel mit diesen Trance-Arbeiten gemacht und auch sehr viel über Atlantis geredet. Also es wurde ein ganzes Buch geschrieben von nur Rückführungen, die er bei Patienten gemacht hat. Und er hat auch eine sehr interessante Patientenliste, also von Thomas Edison und so sehr, sehr notoriöse Klienten, die mehr über ihr eigenes Leben wissen wollten, sind bei ihm aufgetanzt und haben sich halt so eine Legung geben lassen oder so ein psychisches Reading von ihm. Und da war das halt so im Reverse, dass er sich selber hypnotisiert und in eine Trance gebracht hat und dann der anderen Person sagen konnte, was das vergangene Leben war. Und ja, also es gibt mittlerweile auch eine Research Organization von diesem Edgar Cayce, ich glaube Edgar Cayce Research Foundation, irgendwie so. Und der hat halt auch in einer Legung gesagt, es gibt eine Kammer des Wissens unter der rechten Tatze der Sphinx. Und dann haben die da halt so einen Scan genommen und es wurde dann festgestellt, so wegen dieser Legung wurde dieses Experiment durchgeführt und es wurde eine Kammer unterhalb der rechten Tatze der Sphinx gefunden.
Also
ja, ich meine, da kann man jetzt drüber rätseln, dass es so Zufall ist oder dass er einfach so Lucky Guess hat. Aber es gibt schon sehr interessante Dinge, die wir so in unserer Gegenwart oder in unserer Gesellschaft einfach als Humbug bezeichnet wird, aus einem absolut ignoranten Grund für Wahrheit.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das Buch, was ich gelesen habe, speziell von Edgar Cayce war. Ich weiß nur, dass ich diese Bücher halt alle geerbt habe von meiner Ex-Freundin, Schwager, der war Bürgermeister und CDUler, aber ein sehr hoch angesehenes Tier so in seinem Bereich. Und der ist halt vor 30 Jahren verstorben oder sowas. Und der hat ganz, ganz viel Literatur zu diesen Themen, auch wenn es um Telepathie geht und all sowas. Also ganz viel verschwurbelte Scheiße, wie man heute sagen würde, wo man aber dann ja sieht, okay, das hat schon damals auch Einzug gehalten in halt höhere, bisschen elitärere Kreise und ich glaube, das ist halt auch bis heute noch so, aber irgendwie, wir springen die ganze Zeit so ein bisschen hin und her thematisch, aber ich glaube, das liegt halt auch in der Natur der Sache, weil irgendwie alles da miteinander zusammengehört und jetzt hast du Sphinx gesagt und die Sphinx an sich ist ja schon ein Mysterium, wurde ja auch aus einem einzigen Stein gehauen. Ein Steinbruch, der da zufällig noch übrig geblieben ist beim Bau der Pyramide, wie man sagt. Und dann hat man sich halt gedacht, ja, was machen wir mit dem Ding? Ja, wir bauen das Wings, ist doch kein Problem. Ne? Aber da gibt's ja auch diese Legende um die, wie die Swings halt entdeckt wurde. Und zwar war die Swings ja mal vollständig unter Sand begraben und war nur ein Mysterium, wo jeder gesagt hat, ach, die Swings, das gibt's doch gar nicht. Ne? Das haben die Ägypter sich gegenseitig erzählt. Bis ein ägyptischer Prinz, war es, glaube ich, weiß jetzt den Namen nicht, einen Traum hatte, auf dem, als er da quasi am Schlafen war auf dem Gizeh-Plateau und dabei erkannt hat, oh, hier unter mir, da ist die Sphinx. Und dann haben die ausgegraben, haben die Sphinx gefunden und alle waren ganz überrascht und haben gesagt, oh, guck mal hier, die Sphinx ist doch da. Und ein paar Jahrhunderte später war sie halt wieder vollständig begraben unter Sand und dann wurde sie wieder entdeckt und jetzt ist sie halt heute zum Glück in ihrem Glanz noch am Start, aber das zeigt ja eigentlich, ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wie schnell man halt auch nach 2, 3 Generationen vergisst, was in einem Moment vorher noch für jeden offensichtlich war. Und ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall immer wieder so vor Augen führen.
Absolut. Und selbst mit der Sphinx heute, wann stellt man denn fest, dass man etwas fertig ausgegraben hat? So, ja. Ich meine, selbst hier in Deutschland, wie viele Städte von Römern gibt es, die absolut unter 2, 3 Metern Erde begraben liegen? Also, wer weiß wirklich, ob die Sphinx jetzt komplett ausgegraben ist? Vielleicht ist das auch nur die Spitze von einem Tempel. Und so verrückt, wie das klingen mag, ist es halt auch, wenn halt, wie gesagt, diese römischen Ortschaften, die jetzt halt, lass sie vielleicht 2000 Jahre alt sein, dass die 3, 4 Meter begraben sind, das sagt halt auch wirklich aus, so, okay, wo fangen diese Gebäude wirklich an und wo hören sie wirklich auf? Das zu wissen ist halt auch sehr schwer. Und wie alt sind die? Ich meine, so eine Zeit kann man sich so schwer vorstellen, wenn das halt so Tausende von Jahren sind, wenn wir selber halt einfach so dieses richtig kleine Zeitverständnis haben.
Ja, ist eigentlich unvorstellbar. Aber mir fällt gerade auch noch ein zu der alten ägyptischen Geschichte und zu der ganzen Sache rund um Herodot und so. Du hast ja vorhin auch schon mal Labyrinth erwähnt, aber ich glaube, ich meinte noch ein anderes Labyrinth, von wo Herodot drüber geschrieben hat. Und zwar hat er gesprochen von einer Stadt, die noch viel größer sein soll als das Gizeh-Plateau und auch noch viel größere Pyramiden beinhalten soll als die Cheops-Pyramide. Und die soll komplett umrundet gewesen sein von einer Mauer, sodass man halt nur durch einen einzigen Eingang rein und raus kam. Und die Stadt ist natürlich auch bis jetzt noch nicht gefunden worden. Aber auch wenn man mal so ein bisschen durch Ägypten fährt, du kannst ja wirklich 20 Stunden oder so oder wahrscheinlich noch viel länger mit dem Auto von A nach B fahren. Und du siehst einfach nichts. Also Ägypten besteht ja nur aus Sand und Gestein, so gefühlt. Außer natürlich am Nil entlang. Und ja, ich finde, ich weiß nicht. Wir müssen da einfach nochmal uns alle zusammensetzen, alle Flugzeuge, die wir haben, nehmen und diesen ganzen Scheiß einmal abscannen, zu gucken, was liegt da noch alles begraben.
Oh, was man alles finden würde. Also das wäre so ein Traum, das mal so zu sehen, wie sich das so entwickeln würde, weil ja, wir würden einfach unglaublich viel erkennen. Aber es ist halt schade, weil sowas wird halt nicht gemacht, weil dafür halt kein Geld da ist. Ne? So genau für diese Art von Research, der halt auch so essentiell ist, um unsere Vergangenheit zu verstehen. Der ist dann eher so ein bisschen nicht wichtig. Ne? Es ist viel wichtiger, irgendwelche Kriegsmaschinen herzustellen und irgendwo hinzuschicken. Schade.
Ja, voll. Wobei da jetzt ja auch wieder die Frage hochkommt, Geld an sich wäre ja natürlich schon da. Das ist ja, glaube ich, auch jetzt nicht unfassbar teuer. Oder ist es halt doch so, das habe ich ja, glaube ich, auch am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, dass da halt Wissen extra unter Verschluss gehalten wird. Es gibt ja auch die Theorie, ich weiß nicht, hast du schon mal was von der Bundeslade gehört? Wahrscheinlich schon, ne? Was denkst du darüber? Also die Bundeslade, so wie ich das gerade im Kopf habe, war ja wie so eine Art tragbarer Altar oder ein Gegenstand, mit dem man jedenfalls mit Gott kommunizieren konnte. Richtig?
Ja, irgendwie so. Es sollen ja die 10 Gebote drin gewesen sein und die soll ja alle Gegner so direkt in Angst und Schrecken oder halt einfach auch getötet haben, so wie auch bei Indiana Jones zu sehen war. Da ist die ja auch vorhanden. Ich finde es interessant, dass die auf Deutsch Bundeslade heißt. Das ist irgendwie so, weiß nicht, Bundes verbinde ich auch irgendwie sehr mit so diesem Deutschen, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen so geclaimed, dass das so ein deutscher Gegenstand ist, aber davon ab, es ist halt super interessant, du hast halt auch diese mythologischen Objekte, du hast den Heiligen Gral, ne? Du hast das Schwert Excalibur, du hast dauerhaft so diese bestimmten Gegenstände, die unglaublich wertvoll sind oder die diese Macht haben. Ne? Es gibt ja die Sonnenscheibe der Inka zum Beispiel, du hast die überall und da ist halt auch die Frage und ich glaube auch, dass unser Glaube an sich unglaublich mächtig ist. Und bei diesen mythischen Objekten stelle ich mir halt vor, so was wirklich, wenn eine gesamte Zivilisation glaubt, dass ein Gegenstand eine unglaubliche Macht hat. Hat dieser Gegenstand dann nicht unglaubliche Macht? Hm. So, es ist ja wirklich nur das soziale Konstrukt von Macht. Ist ja genau wie mit Geld zum Beispiel, wie man sagt, so, okay, dieses Gemälde ist Millionen von Euro wert, einfach nur weil wir, NFT. Ja, zum Beispiel, weil wir aber diesem Gegenstand so viel Macht oder so viel Wert geben. Und ich glaube, wenn das halt so gemacht wurde in der Antike, auf diese mythischen Gegenstände, dann ist da eine unglaubliche Macht, die mit diesen Objekten kommt.
Ja, das kann natürlich auch sein. Wobei ich mich da auch manchmal frage, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein bisschen aus der Perspektive von Erich von Däniken guckt, der sagt, dass unsere Vorfahren irgendwie von Astronauten besucht wurden, die dann als Götter wahrgenommen wurden oder was auch immer, was ich auch nicht ganz unwahrscheinlich finde, zumindest in Teilen, oder von einer anderen Zivilisation, die ja vielleicht auch auf der Erde gehaust hat, nur halt woanders, die sich da einfach weiterentwickelt haben und dann mal ein paar unterentwickelte Völker besucht haben und so ein paar Untersuchungen zu machen, kann ja alles sein, dann würde das halt entmystifiziert für mich bedeuten, wenn du jetzt so einen Gegenstand hast, mit dem du mit Gott reden kannst, dass du halt irgendwie kommunizieren kannst über weite Entfernung, vielleicht auch ins Universum mit deinen Göttern, die ja auch dann erwiesenermaßen in verschiedenen Kulturen davon gesprochen haben, dass sie irgendwann einmal wiederkommen werden, wie zum Beispiel ja in Mexiko Kukulkan, das wird alles ein bisschen schwieriger mit der Aussprache, hat er auch gesagt, dass er, wenn die Zeit soweit ist, irgendwann wiederkommen wird. Und Kukulkan war ja auch ein Lehrmeister für die Mayas, hat denen beigebracht, wie man Ackerbau betreibt oder halt auch diese Gebäude gebaut. Also das ist ja auch niedergeschrieben worden. Und wenn das so ist, das sind natürlich jetzt viele Wenns, dann wäre es natürlich jetzt interessant zu wissen, wer ist denn jetzt im Besitz von der Bundeslade zum Beispiel und spricht mit Gott. Also kann das ja auch so rum gesehen halt heutzutage vielleicht noch genutzt werden. Und es wird deswegen nicht erforscht.
Ja, es kann sein. Also ich glaube auch, dass wir einfach vieles dieses Wissen verloren haben, weil Leute ignorant geworden sind zu dem Göttlichen, sage ich mal. Also es kann auf jeden Fall, ich kann mir das, so ein, ist auch wieder, glaube ich, so eine Mischung aus beidem. So eine Mischung aus, okay, der Vatikan hat eine gewisse Bibliothek, an die keiner ran darf, aber halt auch, dass viele Leute diese Verbindung verloren haben, weil diese Bücher halt auch nur mal in der Bibliothek sind und nicht jeder Bock hat, die zu lesen. So werden ja auch immer so fauler, sage ich mal. Ne? Ja. Und ich glaube, dass, also persönlich, was ich am, also so eine Theorie, die da, ich meine, sagt man immer so, ich weiß nicht, wo Ideen herkommen, aber ich hatte mal so eine Idee, die mir halt so zukam, dass halt quasi diese ganzen antiken Gebäude aus Stein gebaut sind, einfach weil Stein ein Körper für Bewusstsein ist, in dem wir das quasi speichern können. Und um das so ein bisschen zu erläutern oder um das halt so ein bisschen sinniger darzustellen, zum Beispiel Grabsteine, ne, warum werden genau Steine ausgewählt, um auf Gräber zu stellen? Natürlich, man kann sagen, ja, fürs Wetter. Man kann aber auch sagen, vielleicht, wie das halt symbolisch der Fall sein sollte, dass halt diese Seele oder der Bewusstsein in diesem Stein gespeichert wird. Und das ergibt dann halt auch nochmal viel mehr Sinn, warum diese ganzen antiken Gebäude aus Stein gebaut wurden. Stein hat ja auch viele Kristalle in sich. Und es gibt ja auch Portale. Überall gibt es ja so Portale der Götter oder heißt ja namentlich so in der antiken Welt. Und ich glaube vielleicht, dass das Orte waren, wo du dein Bewusstsein oder mit deinem Bewusstsein an einen anderen Ort reisen konntest. So zum Beispiel, wie konnten in Peru oder Ägypten, wie haben die miteinander kommuniziert? Vielleicht halt durch so Bewusstseinsportale. Und das klingt absolut crazy, aber ich finde, wenn man sich nicht so öffnet für alle Möglichkeiten, dann verschließt man sich der Wahrheit. Also ja, es ist auf jeden Fall interessant, so was diese Objekte vielleicht wirklich konnten oder was diese Portale wirklich gemacht haben, als sie noch in Gang waren und von Leuten benutzt wurden, die halt auch das Wissen davon hatten.
Das heißt, du würdest sagen, das wäre jetzt aus deiner Sicht wahrscheinlicher, dass es sich halt alles auf der Erde abgespielt hat, als dass da noch irgendwelche außerirdischen Zivilisationen mit dabei waren?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Theorie der hohlen Erde und dass Leute halt auch in unserer Erde leben, finde ich sehr realistisch. Isaac Newton selber hat ja seine Theorie der Schwerkraft mit einem hohlen Erdemodell verfasst. Also ich glaube schon, dass halt auch diese ganzen antiken Kulturen, die davon geredet haben, dass Leute oder Wesen unterhalb der Erde leben, dass die schon auch ihre Punkte hatten, wenn die das so sagen. Also ich glaube absolut, dass, also nicht absolut, aber ich glaube schon, dass es Wesen gibt, die in unserer Erde leben. Ob es Aliens gibt oder Aliens, die von anderen Planeten kamen, ich kann mir alles vorstellen. So, es ist halt schwer so zu sagen, ja, ich entscheide mich für die Theorie, weil dann ist es halt, ja, ist knifflig halt so zu sagen, halt, man muss immer offen für alles sein. Das ist halt so mein Main-Ding, sage ich mal.
Okay, aber das hat dich ja dann schon gecatcht mit der hohlen Erde. Was würdest du dann sagen, wo ist der Eingang?
Ich glaube, es gibt mehrere.
Eingänge, ja.
Also ich finde sehr interessant, was so Admiral Richard Byrd sagt über Antarktis. Also Admiral Richard Byrd ist ein Militärsoffizier in Amerika, der die goldene Medaille, also Medal of Honor, bekommen hat. Eine der höchsten Auszeichnungen, ich glaube die höchste Auszeichnung. Und er ist einer der ersten, der über Antarktis geflogen ist. So, und er fliegt über Antarktis und das hat er dann unter ganz viel Stress in so einem Zeitungsbericht in Chile verfasst. Und da wurde er irgendwie interviewt und er meinte so, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Ich bin hier über Antarktis geflogen und auf einmal war da grünes Land und dann habe ich da mit so Wesen geredet, die da gelebt haben. So. Das ist halt so ein US-Militärsoffizier. Und das ist halt so ein Interview von ihm. Und da muss man sich halt auch fragen, so, okay, was hat das damit auf sich? Ja. Und dann auch auf vielen Karten ist halt Antarktis zum Beispiel auf einer Karte, ich weiß nicht mehr von wem, aber da ist Antarktis um die ganze Welt herum, also so quasi ein Kontinent unten. Und der wurde beschrieben als Land des Feuers, was halt auch so das komplette Gegenteil ist von Antarktis. Also
wie die Karte der flachen Erde quasi. Das ist einmal so.
Quasi, ja. Okay. Also und einmal ganz rum so Antarktis, so Land des Feuers. Das ist halt verrückt. Also diese ganzen alten Karten sind halt auch so ein sehr großer Indiz dafür, so wie wenig wir doch verstehen. Weil halt so viele genau die gleichen Sachen gesagt haben, über Jahrhunderte verteilt und diese Meinung weiterhin vertreten haben. So, warum sieht der Nordpol so aus, als wären es vier Inseln mit einem gigantischen schwarzen Felsen in der Mitte von Karten so für 200-300 Jahre so am Stück? So, okay, wenn es ein Kartograf war, der sich gedacht hat, vielleicht sieht so der Nordpol aus, aber wenn es so viele verschiedene sind, basieren die dann halt irgendwie auf einer älteren Karte oder was ist so deren Quelle? Ich glaube nicht, dass sie das einfach so geträumt haben und dann so gesagt haben, ah, das ist der Nordpol. Und dann haben alle gesagt, so ja, das ist der Nordpol, safe.
Ja, vielleicht aber ja auch doch, wenn es dann vielleicht doch so ein morphogenetisches Feld gibt, wo dann auch die Informationen, die wir halt erlernen, drin landen und dann auf einmal verschiedene Menschen halt auf ähnliche Ideen kommen. Also das ist ja, glaube ich, auch was wir jetzt heutzutage schon erforscht haben, dass wenn irgendwo auf der Welt ein Forscher eine bestimmte Idee entwickelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also das liegt natürlich auch einfach an der Entwicklung unserer Zivilisation, sehr viel höher, dass noch jemand anderes auf dieselbe Idee irgendwann kommt. Aber keine Ahnung. Diese alten Karten sind natürlich, abgesehen davon, auch noch hyper interessant. Du hast ja auch, glaube ich, bei Fairtalk über die Karte von Piri Reis gesprochen, ne? Diesem türkischen Admiral, der ja da, ich glaube, überraschenderweise einmal die Antarktis halt begrünt dargestellt hat. Oder was jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend ist. Und auf der anderen Seite halt auch irgendwelche ja, Flüsse und Wege und Berge dargestellt hat, die zu dem Zeitpunkt gar nicht hätten bekannt sein dürfen. So ja. Nach dem Motto. Aus welchem Jahr stammt diese Karte nochmal irgendwie? 16. Glaub, Jahrhundert oder so?
Ja, 1520 oder irgendwie so um den Dreh. Das ist halt, es ist verrückt. Und auch selbst wie akkurat die, man sagt ja immer so, auch in der Kartografie war es immer sehr schwer, Entfernungen wirklich genau darzustellen. Und seine Karte ist halt sehr akkurat, was halt so Entfernungen abgeht. Und das ist halt auch schon, ja, ist halt auch wieder die Frage, so, wie man das denn so hinkriegt. Fährst du da mit einem Messband rüber, wenn du so mit dem Schiff von Afrika nach Südamerika fährst? Mit so einem, wie misst du das überhaupt? Ne? Gibt es ja heutzutage Technologie oder auch damals gab es natürlich auch so ein paar Gerätschaften, die du so hattest, aber das sehr akkurat darzustellen, ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
Ja, es ist auch noch gar nicht so klar, oder ich weiß es jetzt nicht persönlich nicht, ob Piri Reis diese Karte überhaupt selber gezeichnet hat. Oder war die vielleicht sogar auch übernommen? Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mal irgendwo gelesen, gehört. Bin mir nicht sicher.
Er selber hat, glaube ich, gesagt, dass das halt auf älteren Karten basiert hat. Ich weiß nicht, ob er derjenige war. Also es ist mein Wissensstand, aber es kann auch absolut falsch sein. Also genau wie alles, was ich sage, kann absolut falsch sein. Ne?
Same.
Dem muss man sich halt aber auch irgendwie so bewusst sein. Und diese Unwissenheit muss man quasi so umarmen und ehrwürdigen. So sehe ich das.
Ja, ich glaube, das Einzige, was halt unumstößlich ist, sind halt, oder auch generell in den Wissenschaften, ist halt so die Mathematik. Und deswegen finde ich das halt auch super faszinierend, wenn wir jetzt nochmal vielleicht den Sprung machen zur Pyramide von Gizeh. Da hast du halt einfach eine Mathematik drin verbaut, die du nicht zunichte machen kannst durch irgendwelche Fabelgeschichten, durch irgendwelche Inserate von verschiedenen Ägyptologen oder sonst irgendwas, die halt einfach unumstößlich sind. Und ich glaube, das sind dann halt so Punkte, wo man sich daran festhalten kann, wenn man so in dieser Richtung argumentiert.
Ja, absolut. Also so viel komplexe Mathematik in diesem Grundbauriss der Pyramide. Es ist schon verrückt. Und natürlich kann man das halt, man kann das so als Zufall darstellen oder was weiß ich, aber es sieht so aus, als hätten die alten Ägypter auch Ahnung gehabt von dem Meter als Maß.
Mhm.
Und es ist halt einfach so diese ganzen mathematischen Formeln, die sich da irgendwie aus der Mathematik ergeben, es scheint mir doch sehr geplant. Und ich glaube, du kommst einfach nicht zufällig auf die Nummer von Pi oder von Phi, dieser goldenen Ration, die halt überall da so drin verbaut ist. Das machst du nicht einfach aus Versehen. Das passiert nicht einfach so. Das ist viel zu präzise.
Hm. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding irgendwie. Ich glaube, die ägyptische Königselle ist ja quasi so die Grundeinheit gewesen, mit der die Ägypter oder wer auch immer dann halt gebaut hat. Und das sind irgendwie 0,5236 Meter oder sowas. Und es wurden mal Untersuchungen gemacht an europäischen Kathedralen, wo dann auch diese Maßeinheit halt immer wieder entdeckt wurde. Und es sieht so aus, als würde es halt irgendwie so eine Art Sekte geben oder was weiß ich, Mönche, Priester, die halt dieses Wissen um das Erbauen von solchen Gebäuden immer wieder weitervererbt haben, woraus dann halt Schluss zu folgern wäre, okay, die benutzen die Königselle auch wieder sozusagen.
Faszinierend, absolut faszinierend. Und diese Kathedralen sind ja auch genauso ein Mysterium eigentlich. Ne? Wir gucken die halt nur anders an. Also ich finde, so den Kölner Dom, können wir den heutzutage bauen? Selbst mit unserer Technologie? Ja. Weiß ich nicht. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, und auch bei sowas ist es ja immer so, dass der Kölner Dom zum Beispiel ist ja nur noch so ein Schatten seiner selbst. Ich denke, der Kölner Dom war ja auch mal weiß. So, das vergisst man ja auch mal. Genauso wie die Cheops-Pyramide mal komplett weiß war. Wahrscheinlich mit einem goldenen, mit einer goldenen Spitze obendrauf. Aber wenn die ihr Bauer sehen würden, okay, die werden wahrscheinlich erstmal überrascht, dass das Ding so lange gehalten hat. Ne? Mindestens mal 5000 Jahre offiziell, glaube ich, oder 4200, aber wahrscheinlich natürlich deutlich länger. Aber ja, das ist natürlich nur noch im Vergleich zu dem, was es mal war, ein Trauerspiel. So.
Absolut. Und wie viele Orte gibt es auf der Welt, von denen wir nicht wissen, wie sie mal ausgesehen hat? Na, ich meine, das wissen wir eigentlich bei keinem, aber so einfach sich vorzustellen, wie viele Orte es noch gibt, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben, weil es einfach so lange her ist und wie diese Orte hätten aussehen können, ist halt auch einfach nur so Imagination, aber nicht Wissen.
Ja, und ich glaube, dass die Menschheit ihr Wissensstand auf jeden Fall durch deine Arbeit da ein bisschen erweitern kann und ich hoffe, dass du auch ganz viele Menschen da draußen inspirierst, vielleicht auch mal ein bisschen selber Nachforschung anzustellen und ja, ich glaube, das ist ja auch so das Hauptding, worum es geht, weil, wie du es auch schon gesagt hast, wir wollen hier niemandem irgendwie unsere Wahrheit aufdrücken oder wir haben ja auch Meinungsverschiedenheiten. Das Schönste wäre halt einfach, wenn Menschen aus unterschiedlichen Fachgebieten darüber diskutieren können und ja, an der Stelle vielleicht so ein bisschen zum Abschluss des Gesprächs so deine Route durch Europa. Hast du da schon ungefähr was geplant oder was kommt auf jeden Fall mit rein? Und wann können wir vielleicht auch da mit ersten Zielen oder mit ersten Schritten, die du uns dann präsentierst, rechnen?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Also ich versuche natürlich mein Bestes, meine Nachforschung so viel wie möglich zu machen und so viel wie möglich zu verbreiten. Und ich meine, du hast ja auch sehr viel Ahnung über diese antiken Zivilisationen. Also das zeigt halt auch mir wieder, dass einfach dieses Interesse da ist und dass viele sich auch anfangen, so diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu tun mit einem offenen Herzen und einem offenen Gehirn, sage ich mal. Was meine Route so angeht, ich bin jemand, ich gehe gerne mit dem Fluss des Lebens. Und deshalb, ne, wo auch immer mich das Leben gerade hinfließt, da werde ich ein Video drüber machen. Und das ist so das Ziel. Ich hoffe, so bald wie möglich, ich habe ja wie gesagt gerade ein Crowdfunding, das ich halt auch auf meinem Profil habe. Davon ab bin ich natürlich auch in Kontakt mit Sponsoren, damit das Ganze auch beschleunigt werden kann und dass ich die Qualität so hoch machen kann, wie ich das gerne hätte.
Ja.
Und davon ab, es wird super. Ich weiß, dass es passiert und ich freue mich sehr, was man so herausfinden kann.
Okay, ja, dann würde ich sagen, alle, die bis jetzt auf jeden Fall das Gespräch gehört haben, sollten mal hier schleunigst den Kanal abonnieren und natürlich auch beim Philipp, mindestens auf YouTube und ja, auf TikTok auch, wenn es geht, wenn man TikTok hat. Und ja, ansonsten danke ich dir auch nochmal ganz herzlich, dass du am Start warst. Und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann nochmal und haben dann auch neue Erkenntnisse, die wir austauschen können und vielleicht das Geheimnis der Antike gelüftet.
Gerne, gerne. Wir gucken uns auf jeden Fall zusammen den Kölner Dom an. Wenn ich in Köln vorbeifahre, dann gucken wir uns den Dom an. Mal okay. Gucken, was das Leben noch so einen für einen bereithält. Aber vielen Dank, dass ich hier auch Gast sein durfte.
Dann lade ich dich auf jeden Fall ein, um auf den Kölner Dom oben drauf einmal hoch zu spazieren. Das geht nämlich für 2 oder 3 Euro oder so.
Nice.
Sind aber einige Stufen.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.